Okay, so, Moritz, wir sind, Moritz, wir sind in der Rush-Hour unseres Lebens, halten hier kurz am Parkplatz, gleich geht's weiter. Beide so richtig so, richtig auf der Durchreise. Moritz ist im Hotelzimmer,
ja.
Ich bin gerade ganz zu Hause angekommen, extra aus München ganz früh losgefahren, in so einem 7.42 Uhr Sprinter, mit so wichtigen Geschäftsreisenden, weißt du? Neben mir ein Politiker,
ja.
Ich nehme an CDU. Hat neben mir gesessen.
Es gibt ehrlich gesagt auch nur wichtige Geschäftsmänner. Es gibt keine Geschäftsmänner. Es gibt Geschäftsmänner, sind automatisch wichtige Leute ihrer Meinung nach.
Ja, also es war, glaube ich, wirklich ein CDU, ich nehme an, Bundestagsabgeordneter sogar. Also hat's, also, und ich habe das gewusst, bevor es klar war, weil er seiner Mitarbeiterin gesagt hat, wann sich denn jetzt die parlamentarische Gruppe, Landesgruppe trifft. So, ich habe das, wusste das vorher irgendwie, weil er war sehr groß, also so. Bestimmt 1,90, korpulent, hatte aber ein Gesicht, wie ich, also so ein Gesicht, so nur ein bisschen dicker halt, also so ein Gesicht, so, dem ging es zu gut bisher immer im Leben, weißt du? Immer auf der Sonne, also so 50.
Nie Probleme
aber,
gehabt.
Ja, nie Probleme gehabt. 50 sieht aber aus wie 20, sieht aus wie ein leicht gealterter 20-Jähriger, aber auf jeden Fall nicht wie ein 50-Jähriger, der aber ist, staturmäßig und so, sieht man es dann doch, ne? Schimmert durch und hat dann einen relativ schlecht sitzenden Anzug, der grau ist. Und ich meine, Dollar kann man ja eigentlich sagen, dass man in der CDU ist. Also was soll ich denn da noch fragen?
Was,
weißt du?
Ja, was du brauchst, ist noch schütteres Haar und dann Hände, die aussehen, als müssten sie schwielig sein, es aber nicht sind und auch nie waren.
Ja, so, das war.
Das ist dieses, mein Vater hat einen Schweinehof.
Richtig.
Also ich habe da jetzt nie gearbeitet oder so, also gar nicht. Ich habe eigentlich nein. Aber mein Vater hat einen Schweinehof. Ja. Ich komme ja aus der Landwirtschaft.
Richtig. Ich bin in der CDU aus Liebe zur Landwirtschaft.
Ja. Genau. Nie einen Gummistiefel im Leben angehabt, aber trotzdem auf der Seite stehen wollen. Ja, solche Leute halt.
So, der war neben mir. Der war aber nett, muss ich sagen. War nett grundsätzlich. Hat da viel telefoniert und seiner Mitarbeiterin gesagt, was so los ist.
Ja.
Und dann haben aber auch Geschäftsleute telefoniert, wo man die gar nicht mehr verborgen haben, dass sie auf der Sonnenseite des Lebens stehen und jetzt auch gar nicht so viel zu tun haben. Da so, hi Ralf, ja, grüß dich. Ja. Nö, ist nicht viel los gerade. Nö. Nö, ich wollte einfach mal hören.
Ja, das ist wenigstens ehrlich. Das ist wenigstens so, nee, ich habe jetzt. Nee, schon offiziell Arbeitszeit, aber ich meine, Arbeit ist ein sehr dehnbarer Begriff, sag ich mal.
Moritz, das war so geil, das war wie so, ja, gib mir doch mal den Tobias. Dann hat er sich gedacht, dann nerv ich jetzt noch jemand anderen, weil es ja, also die Person hat offenbar gesagt so, ja, ich muss jetzt auch arbeiten wieder.
Ja, ich habe wirklich was zu tun gerade.
Ja, ich habe wirklich was zu tun und dann, gib mir doch jemand anderen, mit dem ich quatschen kann, das ist ja gar kein Problem.
Lass du mich einfach weitergibst in die nächste Abteilung. Ja, vielleicht so Buchhaltung. Ja, dann geh mit Tobias. Ja, dann mache ich das mit dem aus hier. Ja, sicher.
Und ich
sag,
und ich würde jetzt sozusagen in meinem Job würde ich jetzt sagen, ja, dann gib mir doch mal den Moritz. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Oh, ja, ich hänge in Hotels rum. Ich bin gestern losgefahren. Gestern war Tourauftakt. Ich glaube, es sind so, also nicht 23 Tage oder sowas. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich brauche immer so ein paar Tage, um in so Hotels anzukommen.
Ja.
Also so ein paar Tage, bis ich entscheiden kann, ob das ein gutes Hotel ist oder kein gutes Hotel ist.
Ach so, bist Ganz du jetzt schon so länger auf der Kippe. Also wirst du länger in diesem Hotel sein oder wie?
Nein, gar nicht. Ich bin in jedem Hotel eine einzige Nacht, glaube ich.
Ja, dann weißt du ja nie, wie das Hotel ist, wenn du immer ein paar Tage brauchst.
Ja, genau. Du bist halt immer, es gibt ja so Garanten, wie zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass der Aufzug hier so klein ist, dass ich mit meinem Koffer nicht reinpasse.
Ja, das
ist witzig. Hinak auch noch einsteigen will. Deswegen haben wir das so gemacht, ich habe meinen Koffer genommen, ich habe seinen Koffer auf meinen Koffer gestellt, dann war der Fahrstuhl voll und er musste die Treppe nehmen. So, da weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt ein gutes Zeichen, ist das ein schlechtes Zeichen?
Ja, nee, das finde ich aber ganz gut, ehrlich gesagt, nee. Ist ein gutes Zeichen, Moritz, finde ich, weil das hält, also Hinak geht's mal in deinem Fahrtwind, ne? Macht sich Hinak manchmal zu bequem. Und da finde ich gut, dass er da ab und zu noch motiviert wird, da nochmal Treppe hoch, Treppe runter. Das ist ja ein bisschen wenig Bewegung. Dass der Kreislauf mal angeregt wird von Hinak. Der sitzt ja sonst nur im Auto, raucht, ganz ungesundes Leben. Und finde ich eigentlich total gut, dass das Hotel dann sagt, und auch du auch gleichzeitig nochmal sagen kannst, Hinak, wir sind ja auf Augenhöhe, mir ist es wichtig hier, demokratische Schule, aber Ja? Mhm. Der Star will ich. Lauf bitte Treppe. Vielen Dank.
Ja, du, er ist immer noch, er lacht immer noch, wenn ich an der Rezeption frage, ob die Zimmer gleich groß sind.
Was, er fragte danach, ob die Zimmer gleich groß sind?
Nee, ich frage nach. Also ich stehe dann da und ich weiß auch nicht mehr, was ich gebucht habe und sage, sind die Zimmer gleich groß? Und wenn er sagt, nee, wir haben hier ein Doppelzimmer und ein größeres Zimmer, dann sage ich, ja, dann ist es ja mein Zimmer. So. Aber Hinak tut immer noch so, als wär mir das unangenehm, das anzusprechen, was es ja gar nicht ist. Nee, also ich gehe ja noch viel weiter. Ja. Wir waren irgendwann im Hotel und ich war im Zimmer und habe gedacht, ja, es ist okay. Und dann war ich in seinem Zimmer, wo er seinen Koffer auspackte und das war doppelt so groß. Und habe ich gesagt, Hinak, da muss ein Missverständnis vorliegen.
Hinak, Zimmer gepackt
und dann haben wir die Zimmer getauscht. Ja, ich denke, ich zahle ja dafür. Ja. Und mir ist das wichtig und ihm nicht. Da will ich doch hier im Palast wohnen. Ja, sicher.
Selbstverständlich. Das ist so. Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Ne? Nee, ich weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, Leute haben dann immer das Gefühl, man muss jetzt so ganz aufpassen. Darfst ja nichts mehr sagen, ne? Eigentlich darfst du ja nichts mehr sagen da draußen. Aber es geht ja ganz schnell so, dass Leute dir einem schreiben und dann sagen, ja, irgendwie, tut mir leid, irgendwie klingt das ein bisschen abgehoben. Ich denke, naja, bin ich denn wohl? Ich habe zum Beispiel irgendwann eine Nachricht bekommen über unsere, wir haben mal so eine Top 10 gemacht mit diese 10 Stufen von Geld.
Ja.
So, ab wann sagt man, ich habe genug, könnte ein bisschen mehr sein. Und da habe ich mehrere Nachrichten bekommen von Leuten, die meinen, ja, weiß ich nicht, also so wie ihr über Geld redet, ist ein bisschen abgehoben. Also die meisten Leute in Deutschland leben unter der Armutsgrenze. Da habe ich nochmal gegoogelt und gesehen, das stimmt ja gar nicht.
Das ist ja
völliger Quatsch. Das ist eine gefühlte Armutsgrenze.
Ja, vor allen Dingen haben
aber
wir doch,
ich glaube, nee, sobald
aber,
du...
Entschuldigung, aber wir haben auch gar nicht, nee, aber da muss ich mal wirklich sagen, wir haben darüber geredet, wie über Geld geredet wird.
Mhm.
So,
ich
aus
weiß,
unserer Sicht.
Ich weiß, dass wir recht haben, ist ja klar. Aber dass Leute das... Das sollte das nicht so sehen, meine ich.
Vielleicht wird es heute die unsympathischste Folge jemals, Moritz.
Ja,
also
aber ich
habe
so
Gefühl, du legst dir ganz schön vor.
Hinak meinte das gestern
sagen,
schon.
Ich habe das Gefühl, also Podcast heißt ja auch immer, man unterstützt den anderen, ne?
Ja.
So, weil ist immer so, genau, die anderen sind Arschlöcher. Da gehe ich einen gewissen Weg mit und jetzt merke ich gerade, jetzt sind wir hier an so einer Weggabelung, wo wir uns gerade entscheiden, möchten wir super unsympathische Arschlöcher sein oder nicht?
Nein, okay, ich muss das wohl nochmal erklären. Ja. Es ist wohl so, dass ich in meinem Leben gemerkt habe, ich versuche es immer allen Leuten recht zu machen und möglichst wenig anzuecken und denke dann immer, machen wir das so, wenn es besser für dich ist, ohne darauf zu achten, wie es für mich ist. So. Und dann habe ich letztens mit jemandem drüber gesprochen und dann meinte jemand, ey, vielleicht musst du das so konfrontieren, weißt du, wenn du so Angst vor Spinnen hast, dann gehst du ja in eine Therapie und dann gibt dir jemand so eine Spinne auf die Hand. Vielleicht musst du das auch mal machen, dass du so richtig, dass du nicht so höflich und so, ja, machen wir es, wie es für dich passt, sondern so richtig übertrieben scheiße. So richtig, also nicht übertrieben scheiße, nicht so, dass Menschen sich kacke fühlen, aber so, dass du so ein bisschen zu doll auf dein Recht beharrst. So, dann habe ich überlegt, vielleicht mache ich das diese Tour mal. So richtig unangenehm sein zwischendurch.
Dass du das mal, ja, musst aber dann aber auch wieder die gesunde Mitte finden, ne?
Ja, danach, nach der Tour, dann, wenn ich nach Hause fahre, dass ich dann denke, naja, da war schon viel Scheiße. Aber jetzt ziehe ich das durch.
Ja, ich verstehe.
Jetzt gebe ich auch Essen zurück. Ja. Mache ich jetzt. Weil ich denke, ich habe ja Pizza bestellt und jetzt hast du mir Lasagne gebracht.
Aber nur, wenn es schlecht ist, Moritz. Nicht immer, nicht grundsätzlich.
Ja, aber wenn ich eine Pizza bestelle und jemand bringt mir Lasagne, denke ich, jetzt ist es ja, vielleicht habe ich ja auch Lasagne gesagt, das kann ja sein. Dann sagen alle am Tisch, du hast schon Pizza gesagt. Und ich denke, bevor es weggeschmissen wird. Und dann esse ich Lasagne auch, wenn ich sie nicht mag. Weißt du?
Ja,
und jetzt würde ich sagen, Entschuldigung. Ja. Ich bezahle ja die Lasagne auch, aber kann ich trotzdem noch eine Pizza haben? Weil die wollte ich wirklich gerne essen.
Ja, das ist ja dein gutes Recht, Moritz. Das finde ich ja nur gut. Aber das stimmt, du kommst eigentlich von der anderen Seite. Du sagst dann immer, gar nicht schlimm und so. Und dann achtest du wenig auf dich. Dann ist es so, wie ist es am einfachsten für alle Beteiligten? Ach so, am einfachsten wäre jetzt, wenn ich die Abstellkammer nehme. Ja, dann machen wir das einfach.
Ja gut,
einfach.
Aber wenn die noch frei ist. Ja, ich habe das jetzt gestern zum ersten Mal geübt, aber nicht bei mir, weil das fällt mir schwer. Ich habe es bei anderen gemacht. Ich habe mir einen Kaffee bestellt und vor mir hat eine Frau auch zwei Kaffee bestellt zum Dartrinken. Und dann war da die Frau, eine wirklich abgekämpfte Frau hinter diesem, die war auch wirklich, das war auch schon nachmittags, ich habe schon keinen Bock mehr. Und dann hatte sie dieser anderen Frau, die bestellt hat, Kaffee gegeben, aber im To-Go-Becher. Und dann meinte die Frau, ich wollte das jetzt zum hier trinken. Und die Frau an der Kasse meinte, sie haben gesagt, zum Mitnehmen. Dann sagte die andere, sie haben gesagt zum Mitnehmen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja gehört, dass sie gesagt hat, dass das zum Biertrinken ist. Aber weißt du was? was soll's? Und dann habe ich gesagt, ich habe das, nee, sie haben schon zum Mitnehmen bestellt. Deshalb will ich mir, ja, das ist so.
Wirklich?
Ja, weil ich dachte, oh, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht
mehr? Aber stimmte nicht.
Nee, das stimmte nicht. Aber oder? Sie war scheiße, sie war sofort so mega unfreundlich. Sie hat, also die Frau, die bestellt hat, hat nicht irgendwie gesagt, Entschuldigung, ich glaube, können Sie das nochmal umfüllen? Sondern sie ist sofort so an die Decke gegangen und meinte, Entschuldigung, ich hatte gesagt, zum hier trinken. Also, und hatte sich so umgeguckt zu ihrem Mann, der am Handy saß und gar nichts mitbekommen hat. Ja. Und sie war sofort so ja, krass empört darüber. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Nee, weißt du was? Du hast ja vielleicht recht, aber du bist scheiße. Und deswegen hast du jetzt nicht mehr recht.
Ja, da entscheide ich auch nach Sympathie, da hast du recht. Da würde ich auch nach Sympathie entscheiden. Ja. Ja. Wobei wahrscheinlich wäre, also wenn man jetzt so ein weiser Mann wäre, ne?
Ja.
Oder ein weiser Mensch, sagen wir mal.
Ja.
Dann würde ich sagen, dann ist das wahrscheinlich, dann würde man sagen, also sie haben zwar recht, aber ihr Ton ist wirklich nicht angemessen.
Ja, aber da bin ich noch nicht. Nee, da lüge ich lieber, und vertrete eine Meinung, fertig.
Ja, du, ich hätte gar nichts gesagt oder weiß ich nicht, ich wäre der Mandy spielt, wäre ich wahrscheinlich gewesen. In der Situation wäre ich der Mann gewesen, wenn man hört, keine Ahnung, was?
Was? Ja, Cappuccino, danke.
Was? Was? Ja, ich nehme gerne Cappuccino, was?
Egal, achso, welche
Milch. Gar nicht darum.
Nee, deswegen dachte ich, du, jetzt stehe ich mal hier für jemanden ein, der es gar nicht verdient hat, aber vielleicht kann ich so üben, für mich einzustehen.
Ja, finde ich gut. Ja, also das stimmt tatsächlich, das muss ich ja nochmal bestätigen. Also Moritz kommt wirklich von der anderen Seite. Das finde ich eigentlich gut, dass du da so erste tapsige Schritte rausmachst hin zu deinem guten Recht, Moritz. Ja. Ja, das ist dann, ja, und am Anfang, wie das so ist, wenn man das nicht gelernt hat, dann ist es ein bisschen unbeholfen. Dann ist manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Das ist wie bei Leuten, habe ich dann manchmal das Gefühl, wenn die so, es gibt ja manche Leute, die ziehen so Grenzen, so, aber so ganz viel zu doll.
Ja.
Viel zu doll und viel zu abrupt.
Ja.
Wo ich denke, hä, was ist denn jetzt los?
Meistens haben die so ein Achtsamkeitsseminar vorher gemacht.
Ja, Achtsamkeitsseminar oder die Therapie läuft gerade seit einem Jahr.
Ja.
Und Grenzen sind ein Thema.
Ja.
Und da merkst du, oh, das ist noch nicht gut austariert hier gerade. Nee. Das ist so ein bisschen wie dieses Meme, das kennst du vielleicht auch, von diesem Typen, der so rumschreit. Das bleibt hier alles so, wie es ist.
Ja.
Das ist so von Frauentausch, wo er gelernt hat, oder keine Ahnung, könnte sein, sagen wir mal so. Ja. So auf jeden Fall, das ist so ein bisschen so die Art von Leuten, die dann so eine Grenze ziehen, wo ich denke, das ist zu doll. Das ist viel zu doll, das ist viel zu rigoros. Aber erstmal toll, dass du eine Grenze ziehst. Ist nur die Art, ist ja, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Deswegen finde ich das gut, Moritz.
Ja, ich weiß nicht, du machst das auch mehr, ne? Oder? Machst du das mit den Jahren mehr? Weil also wir kennen uns dann auch schon seit 12 Jahren. Und am Anfang waren wir gefühlt beide so, dass wir gesagt haben, naja, wenn die Umstände so sind. Und dann gab es einen Punkt, da hast du auch angefangen zu sagen, naja, aber die Umstände, das ist ja mein Leben. Also da muss ich ja mal, das geht ja jetzt nicht. Also das war mir vielleicht früher, nee, das war mir immer schon wichtig, aber ich war nicht in der Position zu äußern, dass es mir wichtig war. Und jetzt kann ich es äußern. Das ist, glaube ich, auch normal.
Ja, ne? Also genau, also ich glaube, privat mache ich das auch ein bisschen mehr und versuche darauf zu achten, weil es ist ja immer ein bisschen unangenehm, wenn man das so dafür einsteht, das ist mir jetzt aber eigentlich gar nicht so recht.
Ja, wenn man nicht wenn man so ist, so ist sagt. Es unangenehm, ja. Wenn man es nicht gelernt hat.
Also ich würde nicht sagen, dass ich so bin grundsätzlich. Nee, das muss ich auch irgendwie lernen. Und ich glaube dann bei so, in so Berufskontexten, wo wir jetzt unterwegs sind, da ist es ja nochmal unangenehmer, weil man ja immer unter dem Verdacht steht, ein abgehobenes Arschloch zu sein.
Ja, das meinte ich. Das
so,
ist,
und ja, das fängt also du jetzt stehst an. Ja immer, also am Anfang ist ja noch schlimmer, weil da bist du ja ein abgehobenes Arschloch und hast nicht mal einen Grund dazu. So, also ne, also ja. Naja, also weißt du, wie ich meine,
ich weiß,
also
da sind halt
20, also es macht schon einen Unterschied, ob man ein abgehobenes Arschloch ist, wenn ausverkauft ist, also immer noch scheiße, aber nochmal eine andere Form von Realitätsverlust, wenn da 20 Leute sind.
Ja, klar.
Ja.
Du, kenn so, ich auch Leute. Und, kennen wir beide Leute.
Kennen wir alle, genau. Und dann aber zu sagen, ich hätte jetzt aber trotzdem gerne, also ein Klassiker von mir, weißt du auch, ja trotzdem gerne, weil es hallt zu sehr und dann höre ich meine Stimme im Hallig, hätte ich gerne eine Monitorbox auf der Bühne, wo ich mich selber hören kann.
Ja.
So, und dann war einfach 8 Jahre lang, war die Chance 50-50, dass ich die kriege, weil die Leute dann sagen, ja, aber die müssen wir dann holen. Ja,
die müssen wir jetzt aufbauen dann.
Und die ist schwer.
Boah, ist
und dann habe ich weiß, und dann habe ich wirklich in 100% der Fälle gesagt, wenn die gesagt haben, ist schwer, habe ich gesagt, ach so, ja, nee, dann ist auch nicht so schlimm.
Ja, ja,
dann
nee,
ist auch nicht so
nee, dann ist auch egal eigentlich.
Nee, das ist ja, ach so, die ist ja schwer.
Nee,
ach,
da, nee, machen wir ohne. Nee,
hatte ich, ja, das hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt so reingeschrieben, da in den technischen Ablauf. Und das sind, aber nun, das ist
war
ja
nur jetzt, Spaß.
Ja,
ich wollte einen Test, ob ihr es auch wisst.
Genau. Und da, da bin ich schon so seit so, ich würde sagen, 3 Jahren dazu übergegangen, zu sagen, ah, die brauche ich übrigens. Das ist jetzt aber auch so, ich bin jetzt aber auch nicht mehr in Läden, wo die sagen, das ist schwer. Also das geht eigentlich,
ja,
nur,
ja,
es gibt immer noch, da habe ich erst gestern wieder gehört, tatsächlich, ich muss die Leiter, da muss ich die Leiter holen. Und zwar, mhm, wenn Scheinwerfer anders stehen, also wenn, also zum Beispiel, ich mag die Bühne so nicht so komplett ausgeleuchtet, sondern so ein bisschen fokussiert.
Ja.
So. So. Und dann, manchmal ist die zu weit aus, ist mir das zu breit, dann sage ich, ey, könnt ihr das noch, das Licht noch ein bisschen enger machen?
Ja.
So. Und dann machen die meistens das. Aber es gibt immer noch den Satz, da muss ich die Leiter holen.
Ja, da muss ich die Leiter jetzt holen.
Und das ist so ein bisschen so, man tastet sich so ab. Ja, das ist dann so ein bisschen, ja, da müsste ich jetzt die Leiter holen. Und dann, so, und
dann ist die Frage, wie reagierst du? Ja, und die Hälfte der Zeit sagst du dann,
oh Gott, das ist ja auch nicht
so. Ja, dann ist auch nicht so wichtig.
Es ist ja eine große Leiter.
Oder du sagst halt, ja, mach das dann doch.
Ja.
Weil das ist ja der einzige Job, den du jetzt gerade noch hast, ist die Leiter zu holen. Und dann hast du einfach auch 4 Stunden lang sitzt du hier rum, bis die Show zu Ende ist.
Ja.
Also das ist ja, ist ja keine Quäler, ist ja keine Tortur, die ich hier auferlege, sondern es ist die freundliche Bitte, dass, naja, es gibt ja, könntest du deinen Job machen. Also es wäre auch für mich sehr hilfreich, wenn wir beide unsere Arbeit machen.
Aber genau, und das ist dann, also das war dann auch in 5 Minuten erledigt und so, aber es gibt immer, also ich glaube, das war von ihm auch gar nicht so gemeint, es war nur so eine, ich glaube, das war von ihm eher so eine Feststellung von, ah ja, ich wohl, das ist jetzt hier wohl so, aber es gibt das aber es gibt das auch so gemeint als, muss ich ja Leiter holen dann.
Dann muss ich jetzt die Leiter holen.
Aber das wäre dann, würde hier fast die Arbeit ausatmen. Oh, ja. Also die Leiter, also soll ich dir die Leiter zeigen? Ja. Das ist ja geil, wenn die sagen, ach so, ja, dann hol einfach die Leiter, stell dir das Licht ein. Aber ich habe das Licht hier schon eingestellt.
Ja, also wir können das gerne, wir können es in der Mitte treffen. Also du holst die Leiter und ich gehe sie hoch. Vielleicht, dass wir das so machen.
So,
also dann haben wir beide nichts von dann.
Und dann habe ich ja wirklich gesehen, wie der Techniker die Leiter hochgegangen ist, hat alles eingestellt und so. Und dann ist der runter, die Leiter runtergerutscht. Der hat quasi die Beine an die Seite gemacht und ist dann so runtergerutscht.
Ja, ich liebe es.
Und hat ihn nur angeguckt und hat gesagt, ja, ich arbeite schon länger hier, da kennst du die Tricks.
Wow. Du, das habe ich schon ein paar Mal gesehen in so Filmen und Videos, ne?
Ja.
Und ich habe das tatsächlich, ich habe jetzt bei der ganzen Sanierung viel mit Leitern auch gearbeitet. Ja. Und es gab immer den Punkt, dass ich da runter hätte gehen müssen und gedacht habe, jetzt mache ich's. Und dann das nie gemacht habe, weil ich dachte, nein, ich wüsste nicht, was ich mit den Füßen da mache. Aber es wäre so stilvoll, eine Leiter hochzugehen und dann runter zu sliden.
Ja.
Aber ich traue mich nicht. Aber ich kenne diesen Effekt von, irgendwann mache ich das. Wenn ich weiß, ich habe frei und kann mir ruhig den Fuß brechen, dann zieh ich es durch.
Nee, ich mache das gar nicht, Moritz. Das ist zum Beispiel, da ist bei mir eine Grenze, weißt du? Das ist zum Beispiel, da weiß ich, das ist eine ganz gesunde, natürliche Grenze für mich, dass ich weiß, Till, das kannst du nicht, das machen wir nicht.
Naja, aber du bist ja auch nicht, du hast diese Versuche auch nicht so oft.
Nee.
Also wie oft arbeitest du mit Leitern, weißt du?
Ich arbeite ganz wenig mit Leitern.
Eben.
Mit Karriereleitern arbeite ich, Moritz.
Da wird auch früher oder später auch der Punkt kommen, wo du diese so runterschleidest.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich klar.
Das läuft nicht mehr Stufe für Stufe dann.
Wenn ich eine Leiter runterrutsche, dann eine Karriereleiter. So viel ist klar. Ey, Moritz, aber hier haben viele Leute, also bei mir hat sich niemand beschwert. Ich glaube, bei mir hat keiner mehr Angst, dass ich abhebe. nein, also bei mir haben ganz viele Leute geschrieben und damit ganz herzlichen Dank und vielen Dank für euch über Einkommensunterschiede bei Berufen. Und das ist echt ein Thema, das super viele Leute bewegt.
Ja, da haben wir nachgefragt in der letzten Folge.
Und fand ich toll.
Ja, um nochmal die Menschen abzuholen, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben. Wir haben uns unterhalten darüber, wie das eigentlich ist, wenn Menschen in Beziehungen, in Partnerschaften, wenn die unterschiedlich Geld verdienen. Und wie ist das? Wie ist das zum Beispiel, wenn da eine Frau ist und da ist ein Mann und er verdient viel mehr Geld als sie? Oder auch andersrum, wie ist das für den Mann, wenn sie viel mehr Geld verdient? Ist das ein Problem? Wie ist es in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften? Ja, finde ich sehr interessant, finde ich toll, dass Leute geschrieben haben.
Genau, und jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Nachricht vom Lars, lese ich mal vor. Hallo, ich habe euren Podcast gehört und möchte beim Thema Geld kurz meine Situation erklären. Ich bin in meiner Familie und Freundeskreis, der am wenigsten verdient. Meine Freundin verdient deutlich mehr als ich. Also vierstellig mehr als ich. Da war die Entscheidung, wer...
Vierstellig mehr?
Ja, also vierstellig, ich nehme an...
Was heißt das denn? Er verdient 2.000 und sie macht 4,5 Millionen oder was im Monat?
Nein, also nicht 4 Stellen mehr, sondern ich nehme an, die verdient pro Monat über 1.000 Euro mehr.
Ja, ja, so. Okay, weil alles andere wäre, ja, das ist insane, Lars.
Das stimmt, das wäre okay. Richtig komisch. Ja. Das ist so, ja. Kennt ihr also Kim Kardashian? Ja, um paar hundert Euro. Das ist meine Freundin. Ja.
Es geht ihr nicht um ein paar hundert, es geht um ein paar tausend Euro, die sie mehr verdient. Ja. Also mehr Gehalt bekommt, ja.
Da war die Entscheidung, stimmt, aber wenn du mit Kim Kardashian zusammen bist, ne? Ja. Dann ist ja die Entscheidung, wer Elternzeit nimmt, auch einfach.
Das ist relativ simpel. Ich glaube, da gibt es auch keine große Diskussion oder nochmal so ein, hey, sollen wir da vielleicht? Nein.
Nee, gar nicht. So, also, der schreibt er nämlich
das
auch.
Das macht jemand aus Südostasien dann, die Elternzeit.
Das war die Entscheidung, wer Elternzeit nimmt, sehr einfach. Das erste Jahr hat meine Freundin gemacht und das zweite aktuell mache ich. Es ist die beste Zeit meines Lebens. Mache derzeit meinen Meister in der Abendschule. Geld ist bei uns nie groß ein Thema. Vieles wird geteilt oder meine Freundin übernimmt den größeren Teil. Es hilft nur, offen zu sein und eventuell falschen Stolz in die Tonne zu werfen. Ich konnte bei einer anderen Firma mehr verdienen, aber würde viele Sachen aufgeben dadurch. Bestes Beispiel, ich kann zu Fuß zur Arbeit, statt eine Stunde zu pendeln, was mehr und unbezahlbare Zeit mit der Familie bedeutet und DDR. Galli Grü, Lars. Ja, finde ich sehr cool.
Ja, das ist auf jeden Fall. Und das ist, ich glaube, es gibt es in mehreren Situationen auch, dass das so ist. Aber es gibt, glaube ich, auch viele Situationen, oder ich kenne das aus einigen Situationen, dass es dann, dass die Männer für sich eigentlich sagen, ja, das ist doch okay, ist doch scheißegal, wer hier mehr Geld verdient. Aber dass es so einen subtilen Druck von außen gibt. Einmal gesellschaftlich, klar, aber auch aus dem Freundeskreis. Hier und da mal so ein Spruch, hier und da mal so ein Witz. Auch aus der Ursprungsfamilie nochmal so kleine Kommentare. Und ich glaube, irgendwann fängt das dann, das kann schnell zu so einem nagenden Prozess werden, ey.
Du meinst, wenn man als Mann weniger verdient?
Ja, es ist halt ein Stigma. Es ist irgendwie so, oh, Lars, ne, der wird ja auch ausgehalten von seiner Freundin und so. Na, Lars, willst du eine Cola oder muss Mama erst kommen und die Portemonnaie rausholen? Viel sowas.
Oh, unangenehm. Ja, aber ja. Mhm. Oh, ja. Oh, das
ich glaube, darüber unangenehm. Kommt das auch. Weil ich meine, der Stolz an sich, also dass dieses Gefühl von, so muss ich als Mann sein, so habe ich mich zu verhalten, also darüber bin ich stolz, das ist ein schwacher Punkt, das ist nicht männlich, das kommt ja nicht aus einem selber, das kommt ja immer von außen. So. Ich glaube, das ist oft die Situation.
Ja, hier haben wir dann sozusagen eher einen gesellschaftlichen Klassiker. Hallo Till, aktuelle Folge Einkommensunterschied. Bei mir ist es in der Partnerschaft so, dass mein Freund und ich beide Vollzeit arbeiten, er aber im Jahr knapp 12.000 mehr macht, obschon ich studiert habe. Wo ich sagen würde,
was man ab dem Wort obschon hättest du nicht mehr sagen müssen, dass du studiert hast, bin ich ganz ehrlich.
Ab obschon ist mindestens ein Bachelor, das ist klar.
Aber auf jeden Fall.
Allerdings resultiert dies primär aus den unterschiedlichen Branchen, in denen wir tätig sind. Er in der IT und ich im Versicherungswesen. Es gibt also in unserer Beziehung ein gewisses Gefälle, das aber nicht wirklich zu bemerken ist, weil ich auch recht gut verdiene und somit nicht das Gefühl habe, dass er sich Dinge leisten kann, die ich nicht bezahlen kann. Wir haben daher auch zusammen gesehen ein recht hohes Haushaltsjahreseinkommen im sechsstelligen Bereich und stehen deutlich besser da als unser Freundeskreis. Dort haben viele Kinder, wir sind gewollt kinderlos, müssen Immobilien abbezahlen, unsere Eigentumswohnung ist abgezahlt, oder hohe Mieten für ausreichend große Wohnungen zahlen. Ja, ist doch cool, auch mal so eine Perspektive zu haben. Natürlich beruhigt es zu wissen, dass man genug verdient, um vorzusorgen, sich ohne Sorgen etwas kaufen zu können, sollte dies notwendig werden, aber auch mal die Familie unterstützen zu können. Allerdings ist es uns wichtiger, unsere Freunde nicht in unangenehme Situationen zu bringen, als den nächsten Wochenendtrip vorzuschlagen. Dann lieber grillen im Schrebergarten und alles geht gut damit. Viele Grüße und schönes Wochenende. Ja, ich finde, so muss man es auch irgendwie machen, oder?
Ja, und das macht auch noch einen Unterschied. Also ja, er verdient, das ist klassischerweise, so wie wir leben, verdient oft der Mann mehr. Aber wenn du sagst, ja, ich als Frau, ich verdiene gut. Ja, er verdient insane. Das ist einfach frech, was er bekommt. Aber naja, nicht mein Problem. Dann geht es auch. Und wenn du auch bereit bist zu sagen, das ist nicht meins und das ist deins, sondern wenn du schon von Haushaltsjahreseinkommen sprichst, ja, dann ist das ist richtig gut zu sagen. Du, wir zusammen, ne? Ja, richtig viel Geld. Das ist einfach nur zu. Da haben wir auch noch gesagt, wir kriegen keine Kinder. What? Da arbeiten wir noch ein paar Jahre und dann ist auch gut. Dann ist auch mal gut ein bisschen mit Arbeit in Zukunft.
Genau, ja, aber ich finde, das ist ja alles noch. Genau, aber ich finde, so sollte man es auch irgendwie machen, oder? Oder auf jeden Fall das irgendwie mit im Kopf haben. Ah ja, ich kann jetzt nicht sagen, ey, wisst ihr, ey, Leute, verrückte Sache. Ich habe gerade gesehen, die Malediven. Ja. Super preiswert. Lasst uns doch einfach mal für eine Woche dahin.
Du, ich habe jetzt schon gebucht. Sag mal Bescheid, wo ihr sitzt im Flugzeug.
Ja, genau. Ja. So, dass man das irgendwie
aus verschiedenen Gründen. Ne? Punkt 1 ist Geld. Punkt 2 ist, und das verlieren viele Eltern, kinderlose Paare manchmal aus dem Blick, einfach Zeitmanagement. Dass du irgendwie sagst, ey, wenn wir das machen, gar nicht aus Geld können, sondern dass du sagst, bist du, Digi, der große halt Fußball, die Kleine, keine Ahnung, wo ich die unterbringe, ich kann sie einfach losfahren. Das ist nächste Woche. Bist du wahnsinnig? So. Das ist sehr aware of
sind ja, aware of eine, wer was? Was, Moritz? Was?
Aware of the situation for somebody with kids and stuff. And it's like,
aware of the kids situation.
Wie sagt man denn aware in Deutsch? Der Ausdruck
weiß
ist...
Weiß ich nicht so richtig. Also du meinst auf jeden Fall, dass die Leute mit auf dem Schirm haben, wie
auf dem Schirm haben,
eng das... Ja. Wie eng das Zeitkorsett der anderen ist durch Kinder.
Genau, ja. Geld und Kinder. Und dann, ja, finde ich gut. Ja. Finde ich eine schöne Perspektive.
Ich glaube, man muss vor allem dann die Personen mit Kindern fragen. Also wenn ich jetzt mit dir in Urlaub fahren würde oder wenn ich jetzt mit unserem Manager, mit Robert in Urlaub fahren würde, dann würde ich euch, glaube ich, fragen, worauf hättet ihr denn Bock, weil ihr das einschätzen könnt, weil ihr natürlich also da einfach klarere Bedürfnisse habt.
Was ja auch immer noch eine Frage ist, und darüber, dass wir zu Hause tarieren das immer mal wieder aus, alle 1, 2, 3 Jahre, ist, wie geht man um mit so gemeinsamem Geld und so Konten und sowas?
Also, ja, das finde ich auch spannend.
Es gibt ja so Menschen, die in der Beziehung sind und man sagt, ey, ich habe mein Konto, du hast dein Konto und dann haben wir ein gemeinsames Konto, da zahlen wir beide drauf ein, davon zahlen wir unseren Krams. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, wir haben ein eigenes Konto, da packen wir unser ganzes Geld drauf, was wir zusammenkratzen von allen Seiten aus und das ist das Geld, was wir haben. Dann gibt es, weiß ich nicht, was gibt, es gibt so ein befreundetes Paar von uns, da ist es so, dass er hat ein Konto, da kommt sein Gehalt drauf und dann überweist er ihr Haushaltsgeld, womit sie den Haushalt führt, wo ich denke, naja, so hat man es immer gemacht. Wenn das euer Ding ist und beide Seiten damit cool sind. Nee, und dann darf sie sich, wenn sie gut haushaltet, auch mal was Schönes davon kaufen.
Darf sie sich was zurücklegen, ne?
Was gut war in den 50ern, muss ja heute noch nicht schlecht sein.
Ich sag mal so, also es wird dann gefährlich, wenn man sagt, aber bringst mal die Quittung mit, ne? Also.
Ja.
Er hat jetzt das Gefühl, du hältst da viel zurück. Geld, nee.
Ja. Guck mal, hier hast du 50 Euro, Wiedersehen macht Freude, sag ich. Ne?
Aber ich finde das, ehrlich gesagt, mit diesem gemeinsamen Konto und dann aber noch ein eigenes Konto haben, das finde ich eigentlich eine ganz ganz nette Angelegenheit, eine ganz sympathische Angelegenheit, sodass man das Gefühl hat, ah, okay, ich habe jetzt hier aber nochmal Geld für mich. Also nur vom Gefühl her, das muss ja gar nicht so, das muss ja gar nicht so eine so sein, dass man ja jetzt jeden Tag was dann für ausgibt oder so, aber dass man so irgendwie so nochmal für sich was hat. Und da auch so zum Beispiel, ich denke dann auch immer an Geschenke, dass man sich auch Geschenke kaufen kann. Weil das ist ja doch sonst, Geschenke vom Gemeinschaftskonto kaufen, ne? Also das ist ja wirklich erzaubernd.
Oft schief gegangen, sag ich mal, oft schief gegangen.
Sag mal, hier ist eine Abbuchung von Douglas. Was ist denn, du, das muss ein Versehen sein. Das kannst du ja nur auch nur einmal machen.
Das weiß ich auch nicht. Nee. Douglas, den kenne ich nicht. Ist das der Schauspieler? Kirk Douglas, ja, vielleicht habe ich den.
Ja, was soll ich denn bei Douglas sehen? Das ist doch so Parfümlagen. Das ist doch gar nicht meins.
Nee, aber ist eine gute Sache. Ja, bei uns zu Hause ändert sich das. Weil wir haben von Anfang an, meine Frau und ich, da war sie noch nicht meine Frau, war ziemlich schnell klar, ja, ey, das ist doch jetzt, komm, wir schmeißen das Geld zusammen. Und dann gab es aber schon eine Zeit, wo sie gesagt hat, ja, aber, also das fühlt sich komisch an, nicht ein eigenes Konto zu haben. Weil wir haben so viele Konten, ne? Steuernkonto hier, da ein Geschäftskonto, hier ein Sparkonto, da nochmal ein Konto, hier nochmal ein Konto. Aber es war für sie, sie hatte so kein eigenes Konto.
Ja, klar, erzähl uns von deinem Leben, erzähl uns von deinem abgehobenen Leben, Moritz. Ja, hier ein Konto, da ein Konto, na klar. Aber was ist drauf?
Ja, natürlich. Frage, ne? Also oft gar nichts. Es ist eher so, dass ich, als ich angefangen habe, dass ich das erste Mal Geld hatte, gemerkt habe, wenn ich das auf ein Konto packe, dann gebe ich das ja einfach aus. Das geht ja nicht. Also habe ich so ein Konto gemacht, wo ich Steuern hinterlege, weil wir müssen ja einmal im Jahr Steuern bezahlen. So, also von allem, was an Geld kommt, packe ich so einen Teil weg an Steuern. Dann gibt es ein Konto, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen irgendwie, wir kriegen Minimumrente, das geht ja auch nicht, wir müssen irgendwie, guck mal, ob wir ein bisschen was beiseite legen können vielleicht. Ja. Und dann habe ich da am ersten Monat Geld überwiesen und seitdem ist da dieses Geld drauf und dann habe ich das Konto vergessen. Aber dann haben wir noch ein Konto, klar, ein Geschäftskonto, das nur auf meinen Namen läuft, damit, wenn mich die AfD oder sowas irgendwann verklagt und die Recht bekommen, die nicht unser Familienkonto fänden dürfen, sondern nur mich als Geschäftsperson und da ist nichts drauf. So, kannst du sagen, ja, das ist meins. Alles andere, das gehört nicht mir. Alles gehört meiner Frau.
Ey, das ist aber auch das Schönste.
Das Auto gehört meiner Frau, das Haus gehört meiner Frau, das Grundstück gehört meiner Frau, selbst mein Laptop gehört meiner Frau.
Man kann eigentlich schon sagen, also ich kann eigentlich jetzt schon Witze machen über dich, oder? Ich könnte jetzt schon sagen, das lässt sich aus, musst du eine Frau fragen oder was? Ja, kannst du mir Kaffee mitbringen oder musst du sie anrufen?
Dann muss ich erst die Regierung fragen, du.
Also ich finde das aber auch das Schönste, was es gibt übrigens, kleiner Einschub, ist so ein Sparbuch, das man vergessen hat. Da sind dann vielleicht nur ein paar hundert Euro drauf oder vielleicht mal so 1.000 oder 2.000. Ja,
das habe ich leider so, nicht. Aber seit Online-Banking passiert das nicht. Ist ja nicht mehr so, dass du dieses Heft irgendwo findest und merkst, what, da ist ja noch Geld drauf, sondern dieses, gucke ich in die App und sehe, ich habe 9 Konten, davon sind 6 leer. Ja. Aber ja klar, dann war ich bei so einer Bank, hatte da 3 Konten, dann habe ich die Bank gewechselt. Ja, jetzt habe ich keinen Bock, da vorbeizufahren und die zu kündigen. Jetzt habe ich die auch.
Ich hatte früher so ein Sparbuch ganz lange, so als Kind halt. Da hatte ich dann.
Ja, haben meine Kinder jetzt auch.
Ach, siehste. Ja.
Die haben nämlich so ein Sparbuch.
So ein richtiges
bekommen.
Buch war das. Und das habe ich dann irgendwann, weil das ja sehr mühsam ist da. Und ich habe ja dann studiert und da wollte ich ja gar nicht sparen. Weil es nicht die Sparzeit meines Lebens. Das habe ich ja noch. Ah, geil. Das kann ich ja jetzt auflösen. Da habe ich das aufgelöst. War richtig gut. Und sowas ist dann, wenn einem sowas einfällt.
Wie viel war da drauf?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber so, lass es 800. Also das waren mal Mark. Genau. Aber es war dann schon Euro.
Genau, genau. Ja, aber es sind denn so, genau, es sind so diese Sparbücher, die man dann mit 9 bekommt und merkt, okay, da sind 500 Euro drauf. Das ist mehr Geld, als es gibt eigentlich. Mir war gar nicht klar, dass es so viel Geld gibt. Und dann fällt dir das mit 30 ein und siehst, 500 Euro. Ja, das ist ganz cool. Aber es ist nicht mehr die gleiche Dimension wie mit 9, wo man denkt, ich könnte mir ein Haus kaufen eigentlich und ein Auto.
Richtig.
Das muss ja drin sein, wenn ich das will.
Ja, ich habe alles. Ich habe mein Sparbuch, ich könnte jetzt, von jetzt auf gleich, könnte ich woanders ein Leben starten, ist gar kein Problem.
Ja. Müsste ich mir 10 Jahre keine Gedanken machen. Weißt du, wie viel Naschen man dafür
kriegt? Ja, ist ja wirklich so.
So, dass du dir das, du kannst das nicht tragen.
Stimmt, es ist einfach so. Ja, und das sind so kleine Freude. Und jetzt haben wir jetzt schon 2 Beispiele genannt, wo es Einkommensunterschiede gibt, aber wo beide eigentlich da ganz gut mit klarkommen. Jetzt kommt aber was.
Das ist nicht immer so, wie wir nun hören werden.
Das ist nicht immer so. Und deswegen jetzt auch mal ein Gegenbeispiel. Also fand ich, ich bin immer noch hellauf begeistert dafür, wie viele Leute geschrieben haben und mit welchen unterschiedlichen Ergebnissen und unterschiedlichen Sachen die so zu kämpfen haben, die Leute. Jetzt also folgendes. Ich studiere eine andere Person. Name weiß ich nicht, aber soll jetzt auch mal keine Rolle spielen. Ich studiere berufsbegleitend soziale Arbeit. Gehe 2 Tage die Woche arbeiten und kümmere mich zum Großteil um unsere 2 Kinder, während meine Frau beim Jugendamt in Stuttgart arbeitet. Stuttgart ist hier das Schlagwort. Gefühlt kann man hier pro Tag 10 Porsche zählen und es gibt einfach scheiße viele Leute, die zu viel Geld verdienen. In unserem Freundeskreis ist es für uns als Ehepaar ein Thema. Viele unserer Freunde verdienen wesentlich mehr, Ingenieure, Ärzte, als wir. Bestes Beispiel dafür ist, Doppelpunkt, ich würde mir gerne ein Gravelbike kaufen, dafür habe ich eine Art Spardose zu Hause. Also ich nehme an, das ist ein E-Bike, ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt nicht nachgeguckt.
Das ist wahrscheinlich so ein geiles,
gibt auch,
Bike.
Genau, es gibt auch andere tolle, wenn das jetzt der Hersteller ist.
Ja, aber es ist wahrscheinlich, so ein Fahrrad, wo du denkst, ja okay, wenn ich das hätte, dann bräuchte ich wirklich kein Auto mehr.
Genau, wahrscheinlich sowas. Und in Stuttgart ist ja hügelig, also da brauchst du wahrscheinlich, Stuttgart ist absolute E-Bike-Stadt.
Das ist die absolute Hölle ohne E.
Ja, aber es ist auch die absolute Hölle, da Fahrrad zu fahren. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Es ist einfach an sich, diese ganze Stadt ist eine absolute Hölle.
Es ist schon, also da wir gerade echt unser Geld beieinander halten müssen. Einer meiner Freunde hat sich vor kurzem so ein Rad gekauft, einfach so, weil er Lust drauf hatte. Jetzt steht es relativ ungenutzt bei ihm rum. Er wollte damit eigentlich zur Arbeit fahren, aber es gibt immer einen Grund, nicht zu fahren. Für mich ist das eine sehr komische Situation.
Ja, klar, zum Beispiel, dass er ein Auto hat.
Ja. Ich hätte so ein Fahrrad super gerne, um damit zur Arbeit zu fahren und überhaupt fahren zu können. Er kauft es einfach und lässt es rumstehen. Als Rheinländer im Schwabenland bekommt man oft die Krise, weil Geld hier so unglaublich wichtig ist. Wir überlegen ja wegzuziehen, wenn das Studium vorbei ist, weil wir es belastend empfinden, wenig Menschen um uns herum zu haben, die verstehen, was es heißt, dass das Geld nicht einfach rumliegt.
Mhm. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, also.
Also kann ich aus ihrer Sicht nicht nachvollziehen, weil ja, so lebe ich nicht. Ich bin eher der Typ mit dem Fahrrad. Ja. So, ich bin eher jemand, der denkt sich, das auch kaufen. Oh, geil. Ja, brauche ich eigentlich gar nicht, aber. Oh.
Ja, genau.
Und deswegen ist es gut, darauf zu achten, wenn man so ist. Also, jetzt muss man sagen, ist ja auch die Frage, weiß der Freund um diese Situation?
Ja, das kann ich natürlich
weißt
gar
du,
nicht.
Weil das macht einen Unterschied. Wenn man irgendwie jetzt irgendwie denkt, ja, der kann das einfach nur, ja, dann kann der Typ nichts dafür, weil, ja, der ist halt so, wie er ist. Wenn das aber so ist, und das gibt ja auch so Situationen, wo man darüber spricht und wo das Ergebnis ist, naja, du hast erstmal Geld, das du nicht brauchst, und dann kaufst du etwas, das du nicht benutzt. Und dann gibt es eine Person in deinem Freundeskreis, die kann sich das nicht leisten, bräuchte das aber dringend. Denn wäre es an dir zu sagen, ach so, ja, aber dann nimm du das doch. Also du musst ja nicht mal schenken. Aber ich fahre nicht damit. Ich verstehe, dass du dir das irgendwann kaufen willst, dieses Bike-Ding. Aber ich habe eins hier. Nutz das doch bis dahin. Mach das doch einfach.
Ja, könnte man drauf kommen, stimmt. Aber ja, also ich glaube, man muss schon so ein bisschen checken, okay, wie sind so, also weiß ich nicht, ich habe sowas ehrlich gesagt, weil ich aus einer Familie komme, wo Geld schon immer auch ein Thema war, also wir sind jetzt nicht im Geld geschwommen, weil nicht arm oder so, aber es war schon Thema, so, habe ich das einfach so mitbekommen. Also ich weiß ziemlich genau, was meine Freunde verdienen und kann relativ okay einschätzen, was sie sich leisten können und was nicht. Und demnach gucke ich dann auch, also hoffe ich zumindest, das ist jetzt irgendwie, das wäre jetzt drüber, die jetzt nicht einzuladen in einem bestimmten Restaurant, was jetzt ein bisschen teurer ist oder so. Oder irgendwie so, oder? Also ich finde, das sind dann so, ich finde, da muss man halt drauf achten. Also
ja, ich finde, ja, es ist halt ein ganz schmaler Grat zwischen, okay, es ist auch irgendwie, also man will nicht raushängen lassen, dass man sich das leisten kann und weiß, dass das Gegenüber sich das nicht leisten kann. Und trotzdem ist es besser, über die Situation offen zu sprechen und zu sagen, du pass auf, also für mich ist das hier überhaupt kein Thema und mir würde das eine Freude machen, wenn ich jetzt diese Rechnung übernehmen kann. Oder zum Beispiel gab es so Situationen bei uns bei der Sanierung, bei der ich gedacht habe, naja, es ist jetzt eigentlich Quatsch, jetzt, dass ich mir einen Betonmischer kaufe. Im Nachhinein war es kein Quatsch. Es war mir nicht klar, wie oft ich den brauche. Es ist
natürlich
absurd.
Moritz, wäre bei mir auch so. Ganz ehrlich, der Betonmischer, der läuft bei mir am häufigsten. Der läuft häufiger als die Waschmaschine. Das ist ja ganz klar.
Du, ich habe gedacht, also ich dachte da, okay, was mache ich damit? Ich verbaue so irgendwie so einen Hügel Lehm, so 2 Tonnen. Naja, das ist jetzt, dann ist ein Betonmischer praktisch. Es sind am Ende, wir haben jetzt 40 Tonnen Lehm damit gewaschen. Das ist schon gerechtfertigt. Aber in dem, da habe ich damals gedacht, ja, was soll ich jetzt?
Moment, das geht mir alles zu schnell gerade. Ja, das ist, ich weiß, du bist hier, Beton da. Ich ziehe da nochmal ein Fundament, ich mache hier nochmal einen Rundbogen in die Fassade oder was man da wohl gemacht hat.
Eine Säule, die griechische.
Eine Säule, ich mache hier nochmal ein konkaves Ding hin. Oder wie heißt das denn? Eine korinthische Säule oder was?
Ja, sicher, also, bitte.
Ne? So, da musst du mich ein bisschen mehr abholen, Moritz.
Okay,
also, du hast einen Betonmischer, das ist noch wie früher, ne? Das ist so ein Ding, da macht man mit der Schippe, kann man da reinschippen. Das ist wie eine Waschmaschine quasi. Dreht sich und hat so einen Ausguck vorne und da kann man dann immer so Sachen reinschippen.
Da schmeißt du dann Sachen rein, dann dreht sich das und dann ist das gemischt und dann ist das fertig. Es mischt einfach Sachen, die du da reintust.
Ja.
Genau.
Ja.
Das kannst du machen, das heißt ja Betonmischer, da machst du klassisch mit Beton. Wenn du zum Beispiel, wir haben zum Beispiel in mehreren Zimmern Estrichbeton. Fällig und darunter ist halt wirklich einfach Beton. So. Plus Fundament.
Was ist Estrichbeton? Genau, das toll, Moritz, dass ich da mal nachfragen kann, weil da habe ich ja jahrelang, sind da Leute, die haben Ahnung von so Bausachen und habe ich nie mich getraut nachzufragen. Ne? Und war mir auch immer ein bisschen zu egal dann auch. So, aber jetzt interessiert mich dann doch und zwar, da müssen wir Estrich ziehen, sagen Leute, oder Estrich. So, was ist denn der Unterschied zwischen Estrich und Beton? Also, was ist Estrich?
Also, wenn ich das jetzt hier nicht zu 100% richtig erklären werde, kriege ich wieder irgendwelche Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, eigentlich, aber so. Es gibt, was du, so klassischer Beton benutzt du für zum Beispiel Fundamente, ne? Kennt man, macht man da irgendwie so ein Fundament, wo man das ganze Haus drauf baut, da muss er ziemlich fest sein. So, das heißt, du hast da, das ist immer eine Mischung aus Wasser und dann hast du so diese Säcke, wo so Beton drin ist.
Ja.
Und dann packst du da noch so Steine rein, quasi, also Kies.
Okay.
So, und das schmeißt du da rein.
Also das ist Beton mit Stein?
Das ist, genau, es ist dieser so ein Betonsack und dann packst du da noch was mit rein, für so Fundamente. Das packst du da unten rein, das ist dann richtig doll und richtig hart und richtig krass. So, und dann machst du da unten bei uns noch so eine Bodenplatte, das ist auch dieser Beton, da machst du noch mal so eine ganze Schicht rauf, so.
Ja.
Und dann packst du da oben drauf eine Dämmung. Also, lass es, Styropor hat man früher genommen, jetzt nimmst du eher so Yakudur, solche Sachen, ist ein bisschen geiler als Styropor, da kannst du sogar noch eine Fußbodenheizung draufpacken und dann machst du da oben Estrichbeton drauf. Das ist einfach eine andere Mischung, das ist ein bisschen andere Zeug in den Säcken und du machst eine bisschen andere Mischung mit dem Sand und mit dem Stein und mit dem Kies. So, das ist einfach nicht so krass stabil wie Beton, dafür, weil es nicht so stabil sein muss. Es reicht, um darauf rumzulaufen, aber da musst du jetzt nicht ein Haus drauf bauen. Das ist ein bisschen Loser-Beton.
Okay, das ist ein leichter, frischer Sommerbeton, so ein Übergangsbeton.
Genau.
Wie eine Übergangsjacke.
Genau, es ist ein Übergangsbeton. Es ist ein Sommerbeton. Es ist ein Betonblouson. Ja, okay, verstehe. Quasi, genau.
Ja, ich verstehe. So, also du wirfst ja häufiger machst du dir mal einen Estrich-Blouson oder so. Also du mischst dir da wie ein Weltmeister.
Ja, das habe ich, das machst du ja einmal.
Du wolltest darauf hinaus, dass so, du hast selber einen Betonmischer. Das ist so verrückt, Moritz. Das finde ich so verrückt.
Das war mir damals aber noch nicht klar, weil an dem Punkt war mir nicht klar, dass ich da eine neue Bodenplatte und alle Fundamente und neuen Estrich reinmachen muss. Wusste ich da noch nicht. So, wenn du jetzt aber zum Beispiel an die Wände Lehm ranmachst, ne, weil du hast da irgendwie, du brauchst eine Dämmung, du willst irgendwie eine Wandheizung einbauen, du brauchst einen Stoff, wo die Wärme reingeht, die das dann gut ausgeht. Lehm ist perfekt für, kann Feuchtigkeit abgeben, kann sie aufnehmen, kann sie durchleiten. Perfekter Werkstoff. Und auch da kriegst du einfach so einen großen Haufen Lehm, ne? Also so Sand. Kennen wir alle als Kinder noch, haben wir in Lehm gespielt. Geil verformt, so ein bisschen matschig, richtig gut. Und auch das mixt du mit Wasser und mit Stroh. Weil dieses Stroh dafür sorgt, dass das Ganze ein bisschen griffiger ist und das Ganze ein bisschen noch besser zusammenhält und du kannst jetzt mehr als ein paar Zentimeter auf eine Wand schmeißen und das hält trotzdem an der Wand. Und all das kannst du entweder in so einen großen schwarzen Bottich machen und dann mit so einem riesigen Baummixer kannst du das festhalten und durchschütteln eine Viertelstunde. Oder du hast einen Betonmischer, da kippst du das einfach rein, wartest ein paar Minuten und dann ist das einfach fertig.
Lecker. So. Ja, also es ist sinnvoll, sowas zu haben, sehe ich
genau.
Ein.
Ja, genau, aber trotzdem habe ich damals gedacht.
Aber wie teuer ist ein Betonmischer, Moritz?
Kostet ein paar hundert Euro, 400 Euro würde ich sagen, dass du das 400-500 Euro haben wir, glaube ich, bezahlt.
Ja.
Und erstmal habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen Quatsch, also ich kaufe jetzt nicht einen eigenen Betonmischer, wer bin ich denn, dass ich hier einen eigenen Betonmischer kaufe?
Ja, richtig.
Aber dann habe ich gedacht, naja, ich saniere jetzt dieses Haus und ich weiß von 3 Leuten, dass die gerade Häuser suchen und dass die auch ihre Häuser sanieren würden. Also kaufe ich diesen Betonmischer ja nicht nur für mich. Stimmt. Ich kaufe diesen Betonmischer und habe dann ja 3 Leute, wo ich sagen kann, ey, Diggi, ich habe einen Betonmischer, nimm den doch einfach, weil ich brauche den dann nicht mehr.
Ja, genau.
Weißt du, so kannst du dir Sachen kaufen, weil du hast das Geld dafür, hast es auch in dein Budget eingeplant, aber kannst gleich daran denken, naja, ich kaufe es ja nicht nur für mich.
Aber
das Gleiche mit einem Holzspalter, das Gleiche sogar mit unserem Elektroauto, das wir jetzt haben. Wir haben jetzt ein Elektroauto für 3 Jahre. Und dann kann ich das danach an jemanden verkaufen, bei dem ich weiß, naja, du neues Elektroauto, das Geld hast du nicht, aber nimm doch das Elektroauto und dann besorge ich ein anderes.
Aber Moritz, so wie du vom Betonmischer schwärmst, ne? Habe ich das Gefühl, du wirst dich
bestes
da nicht von
trennen.
Ja, siehst du. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, du bist fertig mit deinem Haus, ne? Und manchmal machst du dir noch eine schöne Mische.
Ich mach da alles mittlerweile mit, ne? Wenn er sauber ist, ich wasche da die Wäsche drin. Ich habe letztens einen 6 Meter Marmorkuchen, ne? Und den Teig mit dem Handmixer, lecker. Da bist du ja bekloppt bei, ne?
Das ist wahnsinnig.
Habe ich hier für den ganzen Landkreis, habe ich hier Teig gemacht.
Natürlich.
Toll.
Oder ein Smoothie oder
toll.
So. Ja, klar.
Nee, Smoothie. Und
Moritz, wo bist du
tolles
denn?
Rezept.
Moritz.
80 Liter Milch und 900 Bananen.
Ah, lecker. Einfach nur lecker. Ey, Moritz, das wird wirklich so sein, dass deine Frau da immer, Moritz, wo bist du denn? Ach, jetzt ist der wieder draußen und mischt sich was.
Jetzt ist wieder am Betonmischer. Ja. Ach, Menschens.
Ey, machen wir nur kurz noch eine kleine Estrich-Mische nur. Ja, verstehe ich. Ja, genau. Also, das ist natürlich ein bisschen komisch, dass die das nicht so auf dem Schirm haben, aber ja, gut, kann ich auch irgendwie verstehen.
Na,
das ist natürlich, vielleicht weiß der Freund jetzt gar nicht, dass er auf ein Fahrrad, um jetzt nochmal auf den Fall zurückzukommen, dass der jetzt auf ein Fahrrad spart. So, kann ja sein.
Ja, erstens das und zweitens gibt es auch immer noch die Komponente mit, es gibt Situationen, da ist das für die Person mit Geld einfach awkward. Es ist, wir sind alle oder viele, wir zwei und auch viele andere da draußen sind, glaube ich, damit aufgewachsen, dass Geld, das hat man, aber wenn man mehr hat, ja, dann ist das schon ein bisschen, dann ist man ein bisschen arrogant automatisch, ist ein bisschen abgehoben. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt da mit jemandem sitzt und die Person hat wenig Geld und redet davon, auf dem Fahrrad zu sparen, dann ist es auch nicht so leicht zu sagen, hey, nimm doch mein Fahrrad. Das steht ja hier nur rum, weil das so gönnerhaft klingt.
Mhm.
So. Das reicht genau. Ja schon, dass ich noch ein Handy habe. Das habe ich zu Hause rumliegen, weil das war bei einem Vertrag dabei und ich brauche das gar nicht. Und jemand sagt, mein Handy ist kaputt und ich sage, Digi, ich habe hier noch ein Handy, nimm doch einfach das. Das ist sofort awkward, weil Leute denken, okay, wie viele Handys hast du denn rumliegen? Also diesen Ton zu treffen von, du, pass auf, wir wissen das beide, ich habe voll viel Geld, nicht zu Recht, aber habe ich, du hast kein Geld, für mich, ich könnte dir damit helfen und für mich wäre es cool und für dich auch, lass das doch einfach machen, ohne dass es awkward ist. Aber das ist schwer.
Also sehr schwer. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, wieso er wegziehen möchte und habe mir gedacht dann so, naja, also es kommt halt auch drauf an, wie eng man befreundet ist mit den Freunden, oder? Aber also ich
finde, ja, klar.
Also ich finde, wenn man da schon so verwurzelt ist und irgendwie gute Freunde hat, dann würde ich trotzdem nicht wegziehen, auch wenn ich dann denke, ja okay, dann bin ich jetzt halt, also gut, das ist jetzt, muss man auch sagen, auch unglücklich ausgewählt, ne? Ingenieure, Ärzte, das ist natürlich auch, ja, das wird man dann mit sozialer Arbeit nie erreichen.
Ja, und das ist ja halt eine Frage, wie doll belastet dich das, ne? Wenn du irgendwie ein, zwei, dreimal die Woche denkst, oh Mann, die sind alle so scheiße reich und ich habe so wenig und es nervt mich. Ja, kann ich verstehen, dass man irgendwann denkt, ja, aber ich habe keinen Bock drauf, damit immer konfrontiert zu werden. Weil auch wenn man nicht will, dass Geld ein Thema ist, oft ist es halt einfach trotzdem ein Thema. So, meine Frau zum Beispiel verdient momentan keinen Cent, weil sie studiert. Dafür gibt's nichts. Das ist natürlich merkwürdig, dass nur ich Geld verdiene und sie noch nicht. Das ist eigentlich auch immer zwischendurch Thema. Nicht für mich, aber für sie.
Ey, aber jetzt mal, genau, aber das ist ja ein bisschen das Stichwort. Mal ungefragter Ratschlag, ne? Aber ich würde dann schon noch mal warten, wie das ist, wenn man dann auch arbeiten geht. Weil die Person, die uns geschrieben hat, studiert ja gerade berufsbegleitend noch in soziale Arbeit.
Ja, soziale Arbeit.
Und wie das
Arbeit.
Dann wird, ja, ich weiß, das ist natürlich nie auf dem Level von einem Arzt oder von einem Juristen oder so, aber auf einem anderen, wenn er arbeitet nur zwei Tage die Woche, das ist nochmal was anderes, wenn er dann Vollzeit arbeiten würde oder mehr arbeiten würde. Und irgendwie, weißt du, also es ist ja auch nicht so, also klar merkt man immer noch ein Gefälle, aber es ist ja wahrscheinlich schon nochmal eine andere Nummer und sowas wie, also das mit dem Fahrrad, das ist ja kein absurdes Bedürfnis oder so.
Ja, ja, ist ja nicht, ich will eine Villa oder sowas.
So, und die Bedürfnisse, die er so hat, kann er sich dann vielleicht dann ein bisschen mehr erfüllen damit, so meine ich.
Es ist auch die Frage, und das kann man natürlich so nicht einschätzen, ob es vielleicht eine so gute Freundschaft ist, dass man das thematisieren kann, dass man darüber sprechen kann und sagen kann, boah, ich weiß, es ist merkwürdig, ich fühle mich einfach komisch damit. Kann man auch mal probieren, bevor man wegzieht und sagt, nee, wir ziehen einfach um, ach, schade, schade, kann man das auch nochmal versuchen anzusprechen.
Ja, genau, sonst kann man ja eh noch wegziehen.
Ja. Hey, wegziehen kannst du immer.
Oder? Wegziehen kann man immer. Ja. Ich würde jetzt direkt mal in den politischen Salon wechseln, Moritz, wenn es okay ist.
Oh, ja, abrupt. Gerne. Rüber da.
Ja, ich glaube, wir haben das jetzt erstmal, vielen Dank für die Einsendung und so, wir haben das jetzt erstmal geklärt. Oder wollen wir jetzt so ein abschließendes Fazit ziehen?
Nee, ich weiß nicht. Das ist, Geld ist immer ein awkward Thema. Und ich habe jetzt keinen Generalvorschlag, wie man das weniger awkward machen kann, aber. Weiß
wenn man
nicht.
Mehr Geld
es,
als
müsste,
die anderen. Ja,
man müsste einfach anfangen, über dieses Thema zu reden. Das ist es. Über Geld spricht man nicht. Nein, das ist scheiße. Dann wird dieses Thema zu groß. Man sollte über Geld sprechen, über die Vor- und Nachteile. Ja, und innerhalb von Gruppen sowieso. Weil dieses Thema, wenn Geld eine Freundschaft kaputt machen kann, dann ist das nicht die Schuld der Freundschaft, sondern das ist die Schuld des Geldes.
Wenn Geld eine Freundschaft, das habe ich nicht verstanden, ne? Wirklich. Also, was du hast, also wirklich so, also so schnell war das jetzt.
Naja, man sollte, also warum es wichtig ist, über Geld zu reden, ist, weil es gibt sehr viele Situationen, sei es nun in Partnerschaften oder in der Familie oder in Freundeskreisen, wo Geld zu einem Thema wird, das potenziell dafür sorgen kann, dass die Beziehung darunter leidet. So, dass man irgendwie denkt, naja, ich kann mit dem einfach nicht, wir sind einfach jetzt nicht mehr befreundet. Und man denkt, nein, du kannst mit ihm, aber das Geld ist das Thema. Nicht die Freundschaft ist scheiße, sondern das Geldthema ist scheiße. Also versuch, dieses Thema zu klären und dann vielleicht überlebt diese Freundschaft das oder die Partnerschaft oder was auch immer.
Ja, ich muss sagen, eigentlich muss es eine Freundschaft aushalten können, ne? Muss man schon sagen. Also
eine
gute Freundschaft
auch.
sollte sowas irgendwie schon wegstehen.
Wenn beide Seiten damit lernen, umzugehen, ja. Also bei uns zu Hause war das richtig viel Thema zwischendurch, Geld. Und das ist immer wieder zwischendurch Thema, aber man muss halt darüber sprechen und dann kann man es ein bisschen verändern, das Gefühl dazu.
Genau, und wenn man nicht, also auf der reichen Seite, sage ich jetzt mal, sozusagen so Bedürfnisse entwickelt, wo Leute einfach nicht mitziehen können, und man dann nicht in der Lage ist, entweder die Leute einzuladen oder zu sagen, ah, weißt du was, so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Mit dem, weiß ich nicht, 5-Sterne-Maledivenurlaub.
Ja.
So.
Ja, es gibt auch reiche Arschlöcher, ist keine Frage. Auch meine Frau spiegelt mir das zwischendurch und sagt, du musst aufhören, du hörst dir selber nicht zu, ne? Aber es ist unangenehm, wie du über Sachen sprichst, weil du Geld hast. Und dann denke ich, fuck, ja, ist shit, unangenehm. Ja, passiert.
Jetzt haben wir, also, jetzt wir können direkt zum nächsten Thema wechseln, weil das fast ein bisschen.
Ja, rüber in den Salon.
Ja, das schließt dazu an. Rüber in den Salon.
Der politische Salon.
Herzlich willkommen. Es gibt jetzt eine neue, und das, ich möchte über was reden, wo ihr jetzt vielleicht denkt, okay, aber das ist jetzt, weiß ich gar nicht, ob mich das jetzt so interessiert. Ja?
Das ist immer ein guter Einstieg für ein Thema.
Ja, das ist erstmal ein guter Einstieg, um den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen. aber es betrifft uns alle. Und zwar geht es um eine Neugestaltung, wie Leute an den Universitäten Karriere machen. Also wie wird eigentlich jemand Doktor, wie wird jemand Professor? Und ich glaube, ich schicke jetzt direkt mal vorweg, warum ich finde, dass es wichtig ist.
Ja.
So, warum das eine wichtige Sache ist. Weil ihr euch jetzt vielleicht denkt, ja, Digga, will ich nicht machen.
Gar nicht meine Lebenswelt.
Ist ja überhaupt nicht meine Lebenswelt. Warum interessiert mich das? Aber
ist
es ist
Gedanke.
Schon so, ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Stellschraube, wie eine Gesellschaft aussieht. Weil Leute, die studiert haben, Leute, die an Universitäten gehen, sind Leute, die oft Führungspositionen bekleiden, oft, ne, wir haben jetzt gerade das Thema so, häufig, nicht immer, aber in der Tendenz mehr Geld verdienen als andere.
Mehr Studium, mehr Geld.
Mehr Studium, mehr Geld, so, und haben wichtige Positionen in der Gesellschaft. Das ist wichtig, also das ist auch wichtig, wie eine Gesellschaft denkt. So, das ist sozusagen so der Kopf, also das Gehirn einer Gesellschaft ist so ein bisschen, sind die Universitäten auch. Da wird sehr viel geprägt, wo man dann nachher hingeht, sozusagen.
Da bin ich so bei dir, wie ich nie in einer Uni war, ja?
So, genau, ja, also es ist wirklich entscheidend, ne? Es ist schon entscheidend, so. Und ich habe immer damals, ich habe noch einen Magister gemacht. Und ich war damals in einer Hochschulgruppe, so eine linke Hochschulgruppe, und die war so gegen das Bachelor-Master-System und hat gesagt, naja, jetzt wird jetzt alles so verwertet und so kapitalisiert. Und ich habe dann immer gedacht, ja, das ist wahrscheinlich, ja, wird es jetzt auch ein bisschen heißer gekocht, als gegessen wird, so, aber da bin ich natürlich vom Grundsatz her erstmal dabei. Ja, so und mittlerweile denke ich so, oh wow, das ist tatsächlich alles, was Linke so gesehen haben, und es ist auch wirklich eingetreten. Also es geht wirklich so darum. Also warum gibt es überhaupt ein Bachelor-Master-System? Nicht nur, weil das irgendwie cooler ist für manche Leute, schneller fertig zu sein mit dem Studium und dann nur einen Bachelor zu haben, sondern natürlich auch, weil es darum geht, so möglichst marktgerecht zu sein. Ne? Also Unternehmen können relativ schnell dann, haben Absolventen, die gar nicht so eine große Ausbildung haben, aber die Ausbildung, die reicht genau für das, was Unternehmen gerade brauchen, fertig. Ja. Warum müssen die denn so lange studieren? So, und ich finde, grundsätzlich geht es ja eigentlich auch darum, beim Studium nicht nur zu sagen, ach cool, dass du jetzt geil, was Geiles programmieren kannst oder so, sondern auch irgendwie so ein bisschen Zeit hast noch zu reifen, um zum Beispiel dann auch kein Arschloch zu werden. Ja? Und weil du vielleicht noch ein bisschen was siehst von der Welt und denkst, ach, guck mal, so ist die Welt wohl, da bin ich aber wohl ganz privilegiert dabei. Ist ja interessant. So, ja, weil ich hier doch mal drei, vier andere Welten irgendwie Lebenswelten kennengelernt habe. So. Und das passiert jetzt immer mehr, und das passiert eben nicht nur auf studentischer Seite, sondern setzt sich dann natürlich auch fort auf universitärer Seite. Also es ist extrem prekär, wenn du eine Karriere machen möchtest an der Universität, also da musst du ja promovieren, dann wirst du Doktor.
Aha.
Ja, so, und dann musst du habilitieren, dann wirst du Professor oder Professorin. Und das ist alles sehr, sehr aufwendig und sehr schwierig. Und es kann sein, und das ist jetzt schon das System, dass wenn du Doktorin bist und du möchtest Professorin werden, dass du irgendwann merkst, ich kriege aber keine Stelle, dann ist alles umsonst gewesen. Du bist Doktorin, weil es gibt dann nach 6 Jahren, sagt die Uni, ciao. Ja, du hast es nicht geschafft, einen Lehrstuhl zu bekommen.
Aha.
Das heißt, tschüss, weil du bist jetzt hier Doktorin, aber das war's. Wir werden dich hier nicht weiter unterstützen. Das heißt,
das ist ja richtig scheiße.
Richtig, du hast also dein Leben lang, also das ist ja wichtig, ne? Du musst ja dann auch gut sein in dem Studium und so. Das heißt, du hast 12 Jahre deines Lebens, also eine sehr wichtige und auch sehr prägende Zeit, investiert.
12 Jahre?
So, investiert und hast nichts davon gehört. Und mit teilweise auch mit Umzügen, ne? Also um eine Spitzenforscherin, Forscher zu sein, musst du auch oft umziehen, musst zeigen, dass du willig bist. Du musst auch in den USA leben manchmal, oder irgendwo, wo gerade die Forschung gut ist. Das klingt alles super gut. Du musst richtig, richtig, richtig viel dafür arbeiten. So, ne? Und das ist so, das ist extrem.
Und zwar 12 Jahre lang.
12 Jahre.
Das heißt, du bist auf jeden Fall über 30 dann an dem Punkt, wenn du das denn da bist.
So. Ja. Du musst es extrem lange machen, und das ist alles sehr, sehr aufwendig. Und dann kann es sein, dass Leute sagen, ciao. Und dann musst du dich auf dem freien Markt irgendwie umschauen und musst da gucken, wie kriege ich da jetzt eine andere Arbeit hin? Was in manchen Disziplinen natürlich nicht so leicht ist. Ja, also wenn du das in Germanistik machst oder wenn du das in Politikwissenschaft machst oder so, dann ist das schon so eine Nummer, das ist dann einfach sehr schwierig. Und gleichzeitig muss man auch sagen, der Staat hat auch 12 Jahre in dich investiert, um dann zu sagen, ciao.
Ja.
So.
Ja, und Germanistik oder so bestimmte Sachen, wo ich denke, ja, okay, da findet man vielleicht noch irgendwas, da kannst du noch irgendwie so ein bisschen umsatteln oder es gibt auch Berufsfelder. Aber dann gibt es ja so bestimmte Sachen, so bestimmte Themengebiete, wo du das machst und danach, da kommt ja nichts mehr. Also, weiß ich nicht, alles, was so ein bisschen nischig ist, sei es Afrikanistik oder Arabistik oder Philosophie oder ethisch bla oder dies, das Ethnologie, wo man denkt, naja, also das war ja die Idee von, wir wollen an der Uni möglichst viel darüber rausfinden. Du hast ja dein ganzes Leben daran investiert und dann sagt man, ja, du bist raus. Aber guck mal, die suchen bei Tchibo jetzt gar nicht danach. Naja, dann weiß ich auch nicht weiter. Vielleicht Taxi fahren?
Und jetzt ist es sogar noch mal so, dass jetzt, also du hast meistens, wenn du promovierst, hast du dann eine Stelle an der Uni. So, das ist einer von vielen Wegen, aber das ist so der klassischste Weg, dass du da arbeitest auch noch und nebenbei schreibst du dann deine Arbeit. Also du unterrichtest und
also das ist ja die Aufgabe, ist du forschst halt an einer Sache, bei der alle sagen, ey, lass mal da Zeit investieren, nämlich dich. So, 12 Jahre lang. Ja.
Und jetzt ist es so, jetzt gibt es ein neues, und das bisher ging das so, dass wenn du promoviert hast, hattest du 6 Jahre Zeit, hast du 6 Jahre eine Stelle. Jetzt haben sie es nochmal verkürzt auf 3, was komplett insane ist. Und alle rasten gerade aus.
Aha.
Also das ist jetzt ein Vorschlag vom Bildungsministerium. Und absurderweise eine Reaktion auf die prekären Arbeitsverhältnisse an der Universität. Als Reaktion haben die jetzt gesagt, wir zahlen nur noch 3. Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Also alle sind wirklich auch fassungslos gerade.
Also der offizielle Grund ist, naja, ist gut für euch, aber der inoffizielle Grund ist, wir haben jetzt keinen Bock mehr dafür zu zahlen, wir zahlen nur noch 3 Jahre, wir sparen dann Geld.
Genau. Das also ist eigentlich ist der das, Grund und es wird dann, genau, und das ist natürlich, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, so eine Stelle zu finanzieren. Man kann das durch sogenannte Drittmittel machen, das sind dann meistens private Geldgeber. Und dann merkst du langsam, ach so, wer hat denn noch mal jetzt gerade das Bildungsministerium? Ach, das ist die FDP. Ach,
ja, natürlich ist das die FDP.
Und wo ich auch denke, und dann geht es natürlich, es wird immer genug MaschinenbauerInnen geben, ja? Es wird auch immer genug, das sind alles, also wo es um eine quantitative, schnelle Verwertbarkeit geht.
Ja.
Das ist natürlich klar, die werden auch immer finanziert werden, weil irgendeine Siemens-Stiftung, eine VW-Stiftung, Thyssen ist ganz groß damit im Game. So, natürlich werden die ganz viele Sachen finanzieren, klar, wenn natürlich. Es um Chemie geht, wenn es um Physik geht, natürlich, aber es gibt halt auch noch andere Fächer, geisteswissenschaftliche Fächer, wo jetzt aber gesagt wird, wo Leute hingehen, und das ist so der Grundgeist, und das meine ich so mit Bachelor, Master auch so, der so schon seit 20 Jahren so herrscht, so von wegen, ja, aber ist es denn jetzt hier verwertbar? Das ist nicht quantitativ auswertbar. Und die Leute müssen dann halt auch in Geisteswissenschaften Anträge schreiben, wie bescheuert, und müssen halt sagen, so bitte, bitte, weil das ist aus den und den Gründen wichtig. Aber das ist ja bei Geisteswissenschaften ganz anders. Du kannst das ja nicht, also das ist so, Platon musste keine Anträge schreiben, weißt du?
Nee.
So, oder Rousseau oder so. Also all das, worauf unsere Gesellschaft basiert, waren ja Leute, die sich hingesetzt haben und gedacht haben.
Ja.
So, weißt du? Also, und das ist ja marktwirtschaftlich Unsinn. Das ist einfach nicht so, aber selbst Marktwirtschaft hat jemand erfunden. Also hat jemand durchdenken erfunden.
Ja, viele Leute. Also extrem viele Leute waren halt PhilosophInnen, die halt gedacht haben über Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, wie sind da die Mechanismen. Ja, das war nicht irgendjemand mit einem Bachelor im Maschinenbau, sondern das war jemand, der da 35 Jahre lang dann irgendwann meinte, Leute, vielleicht, dass wir Löhne einführen. Das war so meine Idee, wir die bezahlen, statt dass wir die totprügeln, wenn sie das nicht machen. Wie wäre das für euch? Dass die auch mitbestimmen.
Genau, und so ist es ja in jedem Bereich, wo du merkst, nehmen wir Germanistik und jetzt ChatGPT zum Beispiel und KI und so, ne? Und Spracherkennung so, wie wichtig das ist zum Beispiel und so. Und da ist auch manchmal nur zu sagen, das ist ein Fach, da gibt es jetzt keine direkte Verwertung, aber es ist irgendwie trotzdem gut, dass es das gibt. Es ist gut, dass sich da jemanden beschäftigt, weil das ist irgendwie Teil unserer Zivilisation und Teil unserer Kultur. Das hat keinen bezifferbaren Wert.
Ja, du kannst ja nicht ernsthaft sagen, ja, Philosophie, ja, das ist jetzt, da machst du nicht viel Geld mit, ja, dann sparen wir das jetzt. Also weniger denken, mehr schrauben, sage ich immer. Das geht ja nicht als Gesellschaft, das geht ja nicht irgendwo hin dann.
Und es gibt so eine Absurdität von, weil das ja so ein Denken ist, von so einer absoluten Marktgläubigkeit. Also ich bin ja noch nicht mal auf der Seite von, ey, wir sollten, müssen jetzt alles verstaatlichen oder so. Das macht ja manchmal schon Sinn, finde ich, wenn wir so Angebot und Nachfrage in gewissen Bereich, mhm, aber doch nicht an der Uni. Das ist so verrückt, weil da wird so getan, als könnte man die Qualität messen. Also man kann die Qualität von Forschung und Lehre messen. Und dann kommen dann so Leute und versuchen das dann zu messen. Und dann messen die das dadurch, dass Leute Artikel schreiben. Und dann schreiben die teilweise halt wie die bescheuerten Artikel über, stimmt, über komplett egale Sachen.
Ja, mein Geschwister ist auch gerade dabei. Denn dass dann gesagt wird, ich muss jetzt, ja klar, könnte ich jetzt forschen, aber ich muss auch noch 3 Artikel haben. Warum denn? Ja, weil das ist ein Ding. Ich muss das haben.
Genau.
So, machen die Artikel Sinn? Meistens nicht, aber ich muss irgendwo veröffentlichen, weil das ist so ein Ding, das ist so eine Checkliste, die ich machen muss, ob das einen Sinn macht oder nicht. Ja. Oh,
genau, okay. Und viele werden einfach dann frustriert sein und aufhören. Und natürlich gibt es immer noch Leute, die das machen und so, aber wer macht das denn dann? Ja, das machen Reiche dann. Das machen Leute, die.
Ja, natürlich,
die
für die es egal ist.
Natürlich. So, das sind Leute aus privilegierten Familien, die sich das irgendwie leisten können, die sowieso das Geld haben, die sagen, ach, weißt du was, ob ich jetzt eine Stelle habe, wenn das muss ich gar nicht finanzieren lassen. So. Und das ist ja nicht geil. Das ist ja nicht geil, wenn nur noch so Leute an Universitäten sind.
Nee, es ist auch, glaube ich, nicht gut für eine Gesellschaft, wenn nur reiche Menschen das Denken übernehmen, professionell.
Genau, weil die haben ja nachher, die unterrichten die Leute dann. Ja, die unterrichten dann Leute, die dann später, also ja, das ist ganz schön. Und da habe ich gedacht, da haben wir direkt eine kleine Follow-up-Frage für euch, falls ihr da in dem Bereich arbeitet. Schildert doch mal, wie läuft das bei euch? Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst oder fehlt da noch was? Würde mich interessieren, ja.
Ich habe auch noch eine kleine Follow-up-Frage. Wenn jemand noch besser als ich den Unterschied zwischen Beton und Estrichbeton bestimmen kann, richtig. Du auch gerne. Um leichter Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen. Du, falls ihr es besser wisst, schreibt mir.
Ja, genau. Das würde uns doch freuen.
Ja, aber das finde ich sehr interessant. Weil ich fand das immer schon sehr interessant, weil das ist für mich wirklich eine komplett andere Lebenswelt. Ich habe nie eine Uni besucht, ich habe nicht mal eine Ausbildung gemacht. Und Uni ist für mich so, das, was mein Vater erzählt hat. Und ich weiß schon, ja gut, das ist heute nicht mehr so. Und ich sehe es auch bei anderen, aber ja, das finde ich sehr interessant. Finde ich sehr spannend. Reden wir nächste Woche drüber.
Ja, genau. Ich glaube, da hat sich echt ganz schön was. Genau, und schreibt uns auch mal, wie ist das jetzt aus Studierendensicht? Weil ich bin jetzt auch schon seit 15 Jahren raus oder gefühlt, keine Ahnung, vielleicht auch nur seit 10. Aber auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, da hat sich ganz schön was geändert. Und schreibt mal, wie ist jetzt eigentlich so die Situation bei euch? Das war Talk ohne Gast für heute.
Raus aus dem politischen Salon noch, bevor wir die Folge beenden. Stimmt. Für all unsere Leute da draußen, die das da sonst stört.
Und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Tschüss. Fritz ist eine Produktion des RBB.